Ich habe noch nie eine Installation für den, also Ganginstallation für den öffentlichen Raum gemacht und habe mir gedacht, warum denn nicht? Es ist ja eine ganz spezifische Aufgabe. Das ist eine Sache, die, könnte man sagen, vielleicht verwandt ist mit dem, was Erik Satie als Möbelmusik bezeichnet hat, sozusagen eine Klangkulisse, die eine bestimmte Atmosphäre, eine bestimmte Stimmung vermittelt und die sonst nicht bewusst wahrgenommen wird. Und das bedeutet natürlich, dass in diesem Fall, dass das eine Sequenz ist, die konzipiert ist, die komponiert ist sozusagen, die sich aber dann stundenlang wiederholt. Und das erfordert eine ganz bestimmte Art von Konzeption. Und mein erster Gedanke war der, da ja viele Fremde und Ausländer durch diesen Durchgang gehen, etwas mit einer Plansprache, mit einer internationalen, also mit einer Weltsprache zu machen. Und da gibt es natürlich vor allem zwei, die sehr bekannt waren, teilweise noch sind. Das ist das Volapük. Und bei Volapük handelt es sich um eine sogenannte a priori Sprache. Also man unterscheidet a priori und a posteriori Sprachen. A priori Sprachen sind diejenigen, die vollkommen sprachlich alles neu erfinden, die Syntax sowieso, möglichst nach logischen Gesichtspunkten und auch neue Wörter erfinden, was natürlich einen gewissen erhöhten Schwierigkeitsgrad beim Erlernen bedeutet, weil man keine Anhaltspunkte hat. Volapük ist also eine weitgehende, neu erfundene Sprache. Die zweite Möglichkeit war eben Esperanto, das eine a posteriori Sprache ist, also eine Sprache, die schon mit vorhandenem Vokabular und auch mit vorhandenen sprachlichen, syntaktischen Gesetzen arbeitet, die aber nur aufs Äußerste vereinfacht und also leicht erlernbar macht sozusagen, ne? Und beide Sprachen sind klanglich sehr schön. Und ich habe mich aber dann eben für Esperanto entschieden, weil da so viele Wörter vorkommen, die jedem bekannt vorkommen. Es sind sehr viele südeuropäische Sprachen, also spanische oder italienische Brocken drin, sogar auch lateinische natürlich, und ebenso englische, deutsche. Aus dem Grund habe ich dann das Esperanto verwendet. Die Idee war eben, dass diejenigen, die durchkommen, so vage Assoziationen empfangen, nicht ganz genau wissen, worum es sich genau handelt, aber dann vielleicht stehen bleiben und horchen, ob ihnen die Sprache bekannt vorkommt. Leider Gottes, oder es ist eben so, wird ja Esperanto kaum noch gebraucht. Das ist eigentlich im Sterben begriffen und ist ja abgelöst worden, weitgehend von der englischen Sprache. Die Idee war also jetzt sozusagen eine klanglich schöne Sache zu machen, die wirklich schön klingt. Und darum war diese Idee auch, diese schön klingende Esperanto-Weltsprache zugrunde zu legen. Und ich habe mir dann aus einem Lehrbuch der Esperanto-Sprache so die ganz einfachen Sätze herausgenommen, die man beim Sprachenlernen zuerst einmal sich einprägt und die auch eine gewisse Assoziation geben für Leute, die neu in eine Stadt reinkommen. Zum Beispiel, wie ist heute das Wetter oder wie gefällt Ihnen unsere Stadt und solche Sachen. Also solche einfachen Sätze habe ich genommen und damit es besonders schön und einschmeichelnd klingt, habe ich das von einem Frauenchor sprechen lassen. Genau genommen, also von 5 Stimmen. Und diesen Text habe ich dann noch zusätzlich rhythmisiert, so dass es also rhythmisch gesprochen wird. Und dem habe ich gegenübergestellt die Klänge einer Celesta, die ja besonders schön klingt, bekanntlich dieses Tasteninstrument, das einen glockenartigen Klang hat. Das sollte aber nicht einfach beziehungslos daneben stehen, sondern das ist abgeleitet insofern vom Text, als ich die fünf Vokale des Esperanto fünf übermäßigen Dreiklängern zugeordnet habe, teilweise grammatisch verschoben, sodass das ganze grammatische Total erfasst wird. Und das erfolgt dann immer, nachdem der Text gesprochen wird, dieser Celesta-Part, und die Akkorde genau in der Abfolge, in der die Vokale des Textes abfolgen. Dadurch kommt eine ziemliche Variationsbreite in der Abfolge zustande. Und zusätzlich habe ich das dann so gemacht, dass verschieden häufige, zuerst sind also die Sätze, die ich rausgenommen habe, sind genau gebündelt zu 12 Sätzen, dementsprechend dann wieder die Celesta-Klänge, dann 6 Sätzen, 4 Sätzen, 2 Sätzen und 2 Einzelsätzen. Und das heißt also, dass die Celesta-Zwischenspiele immer knapper aneinander kommen. Und dann, wenn dieser Zyklus abgeschlossen ist, das dauert 12 Minuten ungefähr, werden sämtliche Vokale gleichzeitig gesprochen von den Sprecherinnen und die entsprechenden Akkorde von der Celesta dazugespielt. Ja, das ist so im Großen und Ganzen das Konzept dieser Sache. Wir haben das jetzt so, dass eigentlich zwei Hauptschallquellen sind, links und rechts, so dass die Celesta gewissermaßen von der anderen Seite her dem Text antwortet. Dass fast so eine Art Echo-Effekt erscheint. Und das ist ja eine Sache, die absolut dem Konzept auch entspricht. Denn die Celesta memoriert gewissermaßen rein klanglich die Abfolge eben der Silben. Silben empfindet man ja immer als eine Einheit im Sprechen. Also man rhythmisiert ja immer Silben, also auf die Vokale hin. Und so entsteht dann dieser Nachklangeffekt, könnte man fast sagen. Ich unterscheide ja prinzipiell, also nicht bei allen Sachen, die ich mache, aber in bestimmten Fällen zwischen reinen Lesetexten, also Sehtexten oder visuellen Texten, das nenne ich visuelle Poesie, das ist ja auch schon inzwischen ein gängiger Begriff, und auditiven Texten, Sprechtexten, die zum Vortrag bestimmt sind. Und visuelle Texte kann man nur wahrnehmen, wenn man sie anschaut, die kann man gar nicht vortragen, weil man natürlich die Verteilung der Wörter oder Buchstaben auf der Fläche ja akustisch nicht anschaulich machen kann. Während man die Sprechtexte, um sie richtig zu rezipieren, hören muss. Ich unterscheide auch übrigens bei den auditiven Texten noch weiter Sprechtexte, die sozusagen konzertante Texte sind, die man live vorträgt, und Texte, die dann im Studio bearbeitet werden, die nenne ich dann synthetische Texte oder radiophone Texte, weil sie ausgesprochen mit den Möglichkeiten des Tonstudios arbeiten. Das sind aber auch Sachen, die noch für mich reine Literatur sind, sofern sie nur mit Wörtern oder mit Lauten arbeiten. Wenn man sich intensiv mit Sprache beschäftigt, und zwar nicht mit der Sprache nur als bloße Mitteilung, sondern auch mit der Sprache als Material, dann kommt man bei geschriebener Sprache automatisch in den Bereich der bildenden Kunst und bei gesprochener Sprache automatisch in einen Zwischenbereich zur Musik, weil ja die gesprochene Sprache musikalische Parameter hat, zum Beispiel Tempo, Lautstärke, Tonhöhe, und das sind alles Momente, die den Text sozusagen emotional differenzieren, die man nur durch das Hören der Stimme in dieser Form wahrnehmen kann. Und bei mir liegt das natürlich insofern auch schon sehr nahe, weil ich ja Musik studiert habe. Ich habe auch Komposition studiert, war auch bei Josef Matthias Hauer. Ich habe die Schönbergsche Zwölftontechnik ebenso wie die von Hauer, die übrigens ganz anders ist, studiert. Und Musik ist für mich sozusagen das eine Art tägliches Brot. Dadurch ist das schon sehr nahe und genauso auch mit der Zeichnung. Man kann sagen, wenn man sich mit Handschrift beschäftigt, ich habe also sehr früh schon visuelle Poesie gemacht mit Handschrift, auch nicht nur mit Druckbuchstaben. Und wenn man mit der Handschrift arbeitet, ist man eigentlich ganz nahe schon an der Zeichnung. Man braucht nur die Buchstaben aufzulösen und gerät schon in eine reine Zeichnung rein. Und das ist auch für mich sehr wichtig. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass für mich eben Sprache, so wie ich sie verwende, das wäre ein vollkommenes Missverständnis, das als abstrakte Angelegenheiten anzusehen, sondern für mich eine sinnliche Angelegenheit ist. Wenn man sinnlich mit Sprache umgeht, muss man mit der Materialsprache umgehen und nicht nur mit dem, was Sprache mitteilt. Und die sinnliche Form von Sprache ist eben die menschliche Stimme.